Diese Folge wird präsentiert von Flora Gard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, der an den Ostertagen als Pastor wahrscheinlich mehr gearbeitet hat als wir alle zusammen und der uns, und er muss mir dieses Wortspiel heute verzeihen, er darf mich gleich anmeckern, erklären muss, wie der VfB nach dem Tod im Landespokal in der Liga noch die große Wiederauferstehung feiern kann. Henning Menke, hi Henning.
Moin, da hast du dir ja Mühe gegeben. Das mit dem Verzeihen überlege ich mir noch, aber hallo in die Runde. Mich hat die österliche Freude tatsächlich am Sonntag wieder hochgeholt, aber was den Sport betrifft, bin ich noch da, wo ich Karsamstagabend stehen geblieben bin, ganz unten.
Henning, 1:3 Halbfinale gegen die SV Drochtersen-Assel, verloren im Landespokal. Darüber müssen wir natürlich heute sprechen. Eingangsfrage, Anfang April haben wir, würde ich noch sagen. Kann der VfB sich Anfang April intensiv um die neue Saison kümmern und diese schon abhaken?
Abhaken geht natürlich gar nicht. In jedem Spiel, was du bestreitest, vertrittst du den Verein und die Stadt. Von daher ist das keine Option. Aber realistischerweise ist der Pokal jetzt zu 100% durch. Die Liga ist es zu 95% und dennoch geht es auch um gute Platzierungen. Und darum, wie der Verein dasteht und dass man den Menschen und den Zuschauern was zurückgibt. Deswegen sollte man jetzt weiterhin bei 100% bleiben.
Du hast mir, als du hier in diesen Podcast eingestiegen bist vor einiger Zeit, von dem Es hat nicht sollen sein Verein berichtet. Das ist jetzt einige Zeit her und ich sehe ein leichtes, müdes, verzweifelndes Lächeln auf deinem Gesicht. Hast du ein bisschen daran gedacht am Samstagabend?
Ich denke eigentlich täglich daran. Die Pokal-Halbfinals haben ja auch ihre Historie beim VfB Oldenburg. Da habe ich natürlich vorher auch schon die ganze Zeit dran gedacht. Man wartet ja eigentlich nur darauf, dass es dann wirklich immer wieder so wird, ist tragisch. Aber es ist kein Fluch, der dafür sorgt, dass der VfB Oldenburg seine entscheidenden Spiele verliert. Das macht er schon selber.
Kein Fluch, aber vielleicht ein Gespenst. Ja. Weiß nicht, was ich meine.
Erzähl mal.
Rafa Brandt hat nach dem Spiel gesagt, ich zitiere, vielleicht ist da irgendwo ein Gespenst bei uns im Hinterkopf, das uns einflüstert, dass wir nicht ins Finale einziehen können.
Okay, das kann natürlich sein. Dann können wir es auch nochmal sagen, also es ist kein Fluch. Rafa sagt, vielleicht ist es ein Gespenst. Dann ist dieses Gespenst 16 Jahre alt. Der VfB Oldenburg ist in den letzten 16 Spielzeiten 9-mal ins Pokalhalbfinale gekommen und hat, weißt du es, wie oft gewonnen?
Das Pokalhalbfinale gewonnen?
Ja, in den letzten 16 Jahren. 9 Halbfinals.
Naja, vorher war ja noch der Modus, dass Finale schon DFB-Pokal bedeutet hätte. Und seitdem dieser Modus da ist, erinnere ich mich an kein Finale. Also würde ich mal die 0 hinten raus setzen.
So ist es, 9 Halbfinals in 16 Jahren. Das heißt, öfter als jedes zweite Mal ins Halbfinale gekommen, egal in welchem Modus.
Ja.
Und 0-mal gewonnen.
Puh, das ist eine Statistik. Da muss man erstmal tief durchatmen, muss man sagen, ja. Klar, wir wollen sprechen über das Spiel, denn das hat sicherlich alle Hörerinnen und Hörer am Wochenende länger beschäftigt. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wir fangen immer wie immer an bei der Aufstellung, um es mal sachlich erstmal einzuordnen. Der VfB hat gespielt mit Johnny im Tor. In der Viererkette war Nico Mai zurück, links hinten. Hat übrigens auch daran gelegen, dass Nico Kniestock unter der Woche ein bisschen angeschlagen war und nicht komplett trainieren konnte, wie er uns danach erzählt hat. Leon Deichmann und Marc Schröder innen, auf der rechten Seite wieder Ngufu Anobodem. Im Mittelfeld Hofrogge wie immer gesetzt, dann ist Demai zurückgekommen für Taritas in der Startelf und Boccaccio. Und vorne erneut Schäfer, Rafa Brandt und Mats Faklam. Erstmal glaube ich eine insgesamt wenig überraschende Startelf. Wenn man bedenkt, Nico Kniestock angeschlagen, dann ist Nico Mai gesetzt. Größten Fragezeichen sind dann immer Lubongo wieder rein, ist im Pokal nicht gesperrt gewesen und dann der dritte Platz im Mittelfeld. Ne?
Genau, wenig überraschend und auch nachvollziehbar. Also vor dem Spiel habe ich gesagt, das ist eine ordentliche Aufstellung. Wie wir das dann mit Rückblick auf das Spiel betrachten, können wir ja gleich nochmal sehen.
Okay, dann gehen wir rein. Also, Ich glaube, in allen unseren Köpfen ist die Enttäuschung, die Ernüchterung noch groß. Wenn wir in den Start des Spiels gehen, dann war der sehr vernünftig, meiner Meinung nach. Dann darf man jetzt so auch so schnell nicht wegwischen. Wir haben direkt dritte Minute eine starke Einzelaktion von Lino Schäfer auf der rechten Seite, der mit dem Übersteiger an seinem Gegenspieler vorbeizieht, den Ball zurücklegt auf Mats Fackler, der schießt auch ordentlich ab, satt in die Mitte, aber starke Parade von Patrick Siefkes, der seit gefühlt 44 Jahren das Tor der SV Drautersen Assel hütet.
Genau, er ist eine Institution da im Tor und ist ein sehr, sehr guter Torwart. Aber Linus hat die letzten Spiele so eher mittelmäßig gespielt, würde ich sagen. Aber in solchen Situationen sieht man immer, wofür er da ist und was er kann. Ne? Ist richtig stark, so eine Dinge hat er immer drin. Da freue ich mich immer. Das hätte es schon sein können, ne?
Genau, deswegen gut ins Spiel gefunden und ging auch grundsätzlich so weiter. Es war zwar ein ausgeglichene Spielanteile, würde ich behaupten, trotzdem Drochtersen erstmal überhaupt nicht gefährlich vor das Oldenburger Tor gekommen. 20. Minute Freistoß aus dem Halbfeld. Julian Boccaccio, Mats Fackler nimmt den Ball gut, sehenswert, direkt Volley. Ich glaube, da müssen wir dann in dem Fall über Pech reden, weil der trudelt am langen Eck gegen den Pfosten. Ich glaube nicht, dass unser Kollege Siefkes den gehalten hätte.
Ja, aber wenn er so gekommen wäre, dass er hätte reingehen können, hätte er ihn vielleicht rausgekratzt. Das wissen wir nicht. Letztlich ist, wenn der Ball nicht reingeht, ist es immer mangelndes Vermögen. Um das Wort Unvermögen nicht zu sagen, das ist eine tolle Szene. Fackler macht da alles richtig, es geht um Zentimeter. Ich meine nur, wenn der Ball nicht reingeht, ist das kein Pech, sondern dann hat das schon seine Gründe.
Okay. Also ich aus Spielersicht würde sagen, Mats hat den sehr gut genommen und dass der letztlich, weil es auch kein einfacher Ball ist hinten, nicht einschlägt, sondern gegen den Pfosten geht, ist es schon ein wenig Pech.
Absolut, er hat es gut gemacht. Das ist eine tolle Szene, aber der Ball muss rein. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Und wenn er nicht reingeht, dann ist es auch nicht sehr gut gewesen.
So, dann haben wir also ausgeglichene erste 20 Minuten von den Spielanteilen, aber zwei sehr gute Chancen für den VfB. Doch, da sind keine. Bis zur 27. Minute und da fällt das 0:1, das letztlich sehr viel am Spiel verändert hat.
Das letztlich sehr viel verändert hat. Du sagst es, doch, das ist bis dahin gar nicht gefährlich. Kommt dann mit der ersten Chance zum 1:0. Ist im Spielaufbau erstmal ein Fehlpass von Julian Boccaccio. Dadurch kommt Drochtersen in Ballbesitz. Allerdings bauen sie dann von der Mittellinie komplett neu auf. Fast die gesamte VfB-Mannschaft steht wieder hinter dem Ball. Deswegen kann man Juli jetzt das Tor nicht ankreiden.
Ja.
Allerdings ist das so ein bisschen sinnbildlich für all die Fehlpässe, die in diesem Spiel gespielt worden sind und die auch in den vergangenen Wochen gespielt worden sind. Das häuft sich sehr beim VfB Oldenburg. Es ist sehr auffallend, dass wir im Mittelfeld viele Bälle nicht an Mann bringen. Frustrierend und auch unverständlich, finde ich.
Absolut, es häufte sich vor allen Dingen dann ab dem Moment, ne? Weil ich bleibe dabei, die Anfangsphase ist in Ordnung. Wir reden da ja auch über keinen schlechten Gegner, der da auf dem Platz stand. Da können wir sagen, das ist alles völlig im Rahmen gewesen, aber danach ging es halt bergab. Nochmal zum 0:1. Ja, letztlich spielt Drochtersen das auch dann gut heraus. Ich finde Drilon ein bisschen passiv auf Außen in der Verteidigung, kommt ein Querpass. Ein Drochtersen lässt den Ball zwischen den beiden durch, Hüseni legt den ab und Jannes Wulff trifft letztlich aus 18 Metern, leicht abgefälscht, unhaltbar für Johnny. Eine Mischung aus meiner Meinung nach etwas zu zögerlich, weil irgendwo sind immer die Fehler, etwas zu zögerlich, aber dann auch eine Qualität von Drochtersen, ja, die sie gezeigt haben.
Absolut, das ist ein tolles Tor. Ab dem Moment, wo der Ball von rechts in die Mitte gespielt wird, machen, glaube ich, die drei Drochtersen-Spieler, die dann noch beteiligt sind, alles richtig, richtig stark. Wie der Ball durchgelassen wird, wie man sich in den VfB-Verteidiger dreht, um den Ball abzuschirmen und dann der Schuss. Ja, glücklich, wenn er abgefälscht ist, aber du musst auch erstmal draufschießen, gut, damit so eine Situation überhaupt zustande kommen kann.
Ja, Johnny, der Schuss wäre auch sonst scharf gekommen, genau. Also so vielleicht, Johnny, hätte der auch so gereicht.
Genau, so kann Johnny natürlich nichts mehr machen.
Ja.
Das haben sie gut gemacht, aber es passiert, weil der VfB Oldenburg im Mittelfeld zu fahrlässig ist, erst in der Offensivbewegung, dann im Defensivverhalten. Und so steht es dann im Grunde aus dem Nichts. 0:1 und dem geneigten VfB-Anhänger schwant Böses.
Da will ich direkt einsteigen. Ich hatte das Gefühl, dass eben nicht nur dem geneigten VfB-Anhänger in dem Moment Böses schwante, sondern dass direkt auch irgendwo in den Köpfen der Spieler drin war. Zum einen, oh okay, nein, nicht schon wieder im Pokal, auch wenn die Jungs natürlich alle noch nicht so lange da sind, dass sie irgendwie jetzt 5-mal im Halbfinale gescheitert sind, aber sie kennen auch die Geschichte, da müssen wir uns nichts vormachen, das kriegt man irgendwo mit. Die werden ja auch angesprochen. Zum einen das und zum anderen natürlich auch in dem Wissen, dass Drochtersen eine sehr stabile und defensiv starke Mannschaft ist und ganz sicher ist vorher in den Besprechungen hieß, wir sollten schon vermeiden, in Rückstand zu geraten.
Genau. Und in dem Gefühl natürlich, dass die Mannschaft auch die Tabelle in der Liga lesen kann und weiß, im Grunde geht es, wenn alles normal läuft, nur noch um den Pokal. Das ist jetzt die letzte Chance, diese Situation wirklich sehr erfolgreich abzuschließen. Schlecht ist sie ja nicht, bei weitem nicht, ganz im Gegenteil. Aber dass da der Druck dann steigt in dem Moment und immerhin 4.100 Zuschauer, was für ein Spiel Halbfinale vielleicht ein bisschen wenig ist, was aber für ein Spiel zweier Regionalligisten sehr, sehr viel ist. Trotzdem, ja, dass das was mit der Mannschaft machen kann, glaube ich sofort. Und das Spiel gibt es her, es hat offenkundig was mit der Mannschaft gemacht, ja.
Einen kleinen Schritt noch zurück, bevor ich das vergesse, weil letztlich auch nicht unwesentlich für das Spiel, 2 Minuten vor dem Gegentor verletzt sich Lino Schäfer im Mittelkreis. Ich habe es ehrlicherweise selbst nicht gesehen. Er muss, glaube ich, umgeknickt oder in irgendjemanden reingelaufen sein. Auf jeden Fall, ja, gestützt den Platz verlaufen. Ja. Wir haben Dienstagmorgen, ich war gerade noch mal kurz in Kontakt, der wartet auf die MRT-Bilder, also eine Diagnose können wir heute noch nicht liefern. Wird dann im Laufe der Woche kommen, aber das sah nicht gut aus.
Also es gab vorher eine Art Zweikampf auf jeden Fall, nicht direkt davor, aber dann hat man ihm angesehen, dass was ist. So wie er runtergestützt worden ist mit 2 Leuten, sah das gar nicht gut aus. Nee. Ja, können wir ihm nur alles Gute wünschen und hoffen, dass er schnell wieder fit ist. Hat ja in letzter Zeit öfter mit Verletzungen Probleme gehabt. Was mir dabei noch auffällt, Raphael Brandt hat ja bis dahin auf links gespielt. Ist meiner Meinung nach auch einer für links grundsätzlich. Er musste danach, nach der Einwechslung von Lobongo, wieder auf rechts. Das tut ihm nicht gut. Also ich finde ihn links deutlich, deutlich stärker. Ich fand auch, über 90 Minuten war Raphael Brandt einer der ja deutlich stärksten VfBer.
Definitiv. Und ich sehe das ähnlich wie du, weil ja, er hat auf rechts natürlich die Möglichkeit, nach innen zu ziehen.
Genau.
Und von da aus abzuziehen, auch links aber. Und das ist ja zum Beispiel das 1-0 gegen Phoenix Lübeck, das Paradebeispiel. Kann er bei einer Spielverlagerung den Ball sich einmal vorlegen, mitnehmen und dann mit seinem starken linken Fuß aus vollem Lauf draufziehen. Das hat gegen Phoenix perfekt geklappt. Ja.
Aber ich finde
und auch ja. Vorlage dann bei Phoenix Lübeck. Das 2-0, gleicher Fall, Verlagerung von Julian Boccaccio von rechts auf die linke Seite. Rafa nimmt ihn einmal mit, hat ihn dann automatisch direkt auf links liegen und flankt auf dem Kopf von Mats Wacklam. Ne?
Absolut, er ist ja auch ein guter Fußballer und Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wenn man sich, also er wird nächstes Jahr ins 7. VfB-Jahr gehen, hat ja seinen Vertrag unlängst erst verlängert. Und wenn man sich diese 7 Jahre einmal anschaut, dann ist er meiner Meinung nach links deutlich wertvoller als rechts. Von daher hat auch das uns offenkundig nicht gut getan.
150. Einsatz habe ich übrigens in den sozialen Medien gelesen, war das von Rafa am Samstag für den VfB.
Ach, herzlichen Glückwunsch.
Abgesehen davon, dass das Spiel dann insgesamt schwächer wurde, muss man schon sagen, Linus war ein Aktivposten in den ersten Minuten. Orell, dann Seitenveränderung, Orell, Rafa hat insgesamt den Oldenburger Spiel nicht gut getan. Und Orell, wir haben jede Woche gefühlt über seine Qualität gesprochen, war diesmal auch wirklich sehr, sehr unauffällig. Also ist gar nicht so, überhaupt gar nicht in einzelne Aktionen gekommen.
Genau, ist das Wort, was ich auch gesucht habe. Unauffällig, total unauffällig. Ich fand Lino Schäfer vorher jetzt auch nicht besonders stark, aber er hat seine Momente gehabt. Aber insgesamt hat diese Auswechslung und diese Umstellung dem VfB nicht geholfen.
Ja, genauso wie das Gegentor. Denn wirklich muss man sagen, so gut die erste halbe Stunde war, da bleibe ich bei, das hat mir insgesamt vernünftig gefallen. So wackelig wurde es dann schon in der Viertelstunde vor der Halbzeit. Da häuften sich die von dir angesprochenen Fehlpässe. Da waren teilweise wilde Bälle dabei, wo wirklich unbedrängt ins Aus gespielt, ob ins Seitenaus oder wenn der Ball in die Tiefe gesucht wurde, zu lang ins Aus. Also plötzlich war die Sicherheit wirklich weg. Es gab noch eine gute Torchance von Drilon, 38. Minute. Auch da wieder langer Ball von Rafa Brandt, der an vielen beteiligt war. Nimmt auch gut mit, insgesamt eine gute Aktion, weil er schießt aus Spitzenwinkel gut auf die lange Ecke, aber auch da fehlen dann letztlich Zentimeter.
Das ist so, genau. Und ich finde, man muss diese 2 Sachen nochmal trennen. Der VfB hat dann ab diesem 0-1 oder ab der 30. Minute kein gutes Spiel mehr gemacht. Werden wir gleich drauf kommen, was da spielerisch alles im Argen liegt und lag. Das ist das eine. Aber was mich so fertig macht, ist, in dieser Liga und gegen diese Regionalligisten reicht es aber auch, würde es reichen, wenn du einfach deine Torchancen machen würdest. Ja. Es ist ja aber witzig, dass der VfB mit dem 0-2 in die Pause geht, anstatt mit dem 2-0.
Es waren 3-2 Torchancen ja, zur Pause.
Genau. Doch, das macht sie rein. Das ist aber das, was ich in dieser Liga einfach bemängele. Mein Gefühl ist immer, es bräuchte gar nicht so viel spielerisch, um die Spiele zu gewinnen, wenn du einfach die Dinger machen würdest. Ja, und der VfB hat in jedem Spiel in dieser Saison, mit Ausnahme des Rückspiels gegen Meppen zu Hause, hat der VfB seine Chancen gehabt. Und selbst wenn er schwache Spiele abgeliefert hat, hätte es immer gereicht zu gewinnen, wenn er einfach seine klaren Chancen machen würde. Also Chancenverwertung das eine, daran liegt es aber nicht zu 100%, sondern mittlerweile ist auch spielerisch einiges nicht mehr so ganz auf der Reihe.
Das mündete dann im 0-2 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ja, man muss schon sagen, dem negativen Höhepunkt würde ich sagen, weil es einfach dann der fatalste Fehler war, der VfB hat Abstoß. Wir haben uns das gerade noch mal kurz im Real Life angeguckt, Henning, als Vorbereitung. Ja. Der Ball liegt am 5-Meter-Raum. Johnny und Leon stehen zusammen am Ball, beziehungsweise Leon steht am Ball. Die beiden gucken sich an, wie Drochtersen den VfB zustellt. Drochtersen hat zwei Stürmer quasi am Strafraum stehen in den Halbräumen und hat drei Spieler quasi versetzt dahinter stehen. Einer auf der Zehnerposition, einer links, einer rechts. Sodass der VfB vorne eigentlich sein normales Rausspielen nicht machen kann, beziehungsweise weiß, er muss das Risiko eingehen. Wenn er es machen will, werden wir direkt unter Druck gesetzt.
Genau.
Es vergehen Sekunden, die beiden reden auch ein bisschen miteinander, sprechen sich ab und sehen auch so ein bisschen, sie sehen ein bisschen ratlos aus, weil sie sehen, ja, wir sind schon ganz gut zugestellt, entscheiden sich dann letztlich aber doch, den einstudierten Weg zu gehen. Leon tippt den Ball an zu Johnny und er möchte halt mit seinem rechten Fuß auf links verlagern und spielt den Ball komplett in den Fuß von demjenigen, der da eben schon vorher stand.
Und im Umkreis von 10 Metern ja kein VfB-Spieler, wo der Ball hätte hinkommen können. Genau, aber der Knackpunkt ist tatsächlich der Abstoß. Also die beiden stehen da, du sagst es richtig, unterhalten sich. Wir können keine Lippen lesen, wäre schön zu wissen, was die beiden da gesagt haben. Offenkundig fällt ihnen aber nichts anderes ein, als alles so zu machen wie immer, nämlich hinten raus zu spielen, flach, was ja offenkundig und normalerweise auch eine gute Sache ist. Aber du musst ja so weit mündig sein als Spieler, finde ich, wenn du siehst, es ist alles zugebaut, kurz vor der Halbzeit, dann haust du ihn halt mal raus hinten. Also Deichmann, wenn man sich das nochmal anguckt, schaut auf den Boden die letzten Sekunden. Weiß ich gar nicht, ob er die Gegenspieler gar nicht wahrnimmt, die da alle stehen.
Ah, doch, das denke ich schon. Aber
ja, aber schaut lange auf den Boden. Johnny guckt irgendwie in die Ferne. Die beiden sagen sich irgendwas zu. Auf jeden Fall war das keine gute Entscheidung in dem Fall.
Nein, das war keine gute Entscheidung. Das kann man so sagen.
Du merkst an meiner ruhigen Analyse, dass ich auch immer noch ein bisschen geschockt bin von diesem Spiel, ehrlich gesagt.
Ja. Wir haben Leon darauf angesprochen. Er sagt, beim zweiten Gegentor war es unser einfacher Fehler. Das ist unsere Spielweise mit Johnny, das ist im Training so einstudiert und abgesprochen. Heute hat es nicht funktioniert, trotzdem ist es eine Spielweise, die wir so spielen wollen. Johnny, und das ehrt ihn ja und das wissen wir auch ehrlicherweise, spielt eine super Saison, deshalb kein Vorwurf.
Ja, und es liegt natürlich auch nicht an Johnny Peitzmeier, das ist ja völliger Quatsch. Nur, wir wissen, dass der VfB so spielt, es ist auch normalerweise gut so zu spielen. Dann merkst du aber 45 Minuten lang, dass Drochtersen vorne draufsteht. Vorher war die Analyse offenkundig, die gehen nicht drauf, sondern machen viel mit langen Bällen, viel über Standards. So, und jetzt passiert in dem Spiel genau das Gegenteil. Also hat sich der VfB und die sportliche Leitung überrumpeln lassen, darf man so sagen, glaube ich. Da war man offenkundig nicht drauf eingestellt. Aber es liegt ja nicht nur an den Menschen, die draußen auf der Bank sitzen und die Taktik vorgeben, sondern es stehen auch 11 Spieler auf dem Platz. Und wenn die beiden in der Situation da sind, dann müssen sie zu anderen Entscheidungen kommen.
Genau, interessant, was du ansprichst. Auch da nochmal habe ich mir hier rausgeschrieben, zwei Statements von den VfB-Spielern zu dem Thema, dass Drochtersen vorne draufgegangen ist. Nico Kniestock hat gesagt, Drochtersen ist sonst nie vorne angelaufen. Heute haben sie das gemacht. Da muss man ehrlich sein, das haben sie gut gemacht. Und auch Rafa Brandt hat gesagt, ab der ersten Minute haben die schon forsch nach vorne gespielt. Ich glaube, die haben uns heute damit ein wenig überrascht, weil das eigentlich keine Mannschaft ist, die vorne drauf geht.
Genau.
Und da muss man sagen, Lob ans Trainerteam des Gegners.
Absolut, alles richtig gemacht. Den Satz können wir auch vorwegnehmen, gewinnen ja am Ende auch verdient, ist ja völlig in Ordnung. Nur mein Punkt ist eben, du kannst dich ja überraschen lassen und dann bist du die ersten 15 Minuten ein bisschen fahrig, weil du dich drauf einstellen musst, aber irgendwann musst du dich auch drauf eingestellt haben. Und ja, wenn du mit dem Pausenpfiff erst das 0-2 kriegst und da so einen Fehler machst, also nach 45 Minuten sollte man es doch verstanden haben, dass der Gegner anders spielt, als man es eigentlich gedacht hat.
Absolut, wir erzählen die Geschichte noch eben zu Ende zum Gegentor. Der Ball kommt also zum Drochtersen. Ich weiß es gerade nicht, wer es war auf der rechten Seite. Im ersten Moment ist Drochtersen auch so, im ganz ersten Moment ist Drochtersen selbst so ein bisschen überrascht und hat so 1-2 Sekunden, was machen wir jetzt, was spielen wir jetzt aus? Aber ab dem
hat
Moment
auch genug Platz dafür. Ne?
Ja, genau. Verlagern dann wieder auf rechts und ab dem Moment ist es dann gut gespielt. Ich glaube, das ist wieder Hüseni, der den Ball in die Tiefe spielt. Dann wird der Ball nochmal quer gespielt, nochmal abgelegt. Auch das ist noch dreimal zu verteidigen, muss man sagen, weil wir haben auch gerade nochmal gezählt, da sind 7 Feldspieler vom VfB im eigenen Strafraum plus Johnny. Keiner kriegt letztlich den Fuß dazwischen und Cibula schießt unter die Latte, schönes Ding zum 2-0.
Drochtersen macht da noch ganz viel richtig. Ja. Es gibt nicht viele Regionalligisten, die daraus so ein Tor gemacht hätten. Das ist alles in Ordnung. Und trotzdem ist es zu wenig, was der VfB verteidigt. Du kannst auch, jeder spielt mal einen Fehlpass, der Torwart an sich, nicht nur Johnny, jeder Torwart spielt auch mal einen Fehlpass, jeder Torwart ist mit den Händen besser als mit dem Fuß, das kann alles passieren. So. Und trotzdem ist dann bei so einer Vielzahl an Verteidigern, die du im eigenen 16er noch stehen hast, musst du irgendwie an diesen Ball kommen, irgendwo dich dazwischen stellen. Das ist nicht passiert, da ist ganz, ganz viel falsch gelaufen.
So ist es. Und dann gehst du natürlich mit einem 0-2 in die Pause, fragst dich, warum steht's hier 0-2? Wir haben 3 gute Chancen gehabt. Und da muss man ehrlicherweise sagen, die zweite Halbzeit war sehr mau.
Die war mau. Ich fand nochmal, wir haben schon oft kritisiert, dass Dario spät wechselt und manchmal auch anders, als man es selber gedacht hätte.
Er hat versucht, den Impuls zu setzen in der Pause.
Das hat er neulich schon mal gemacht. Jetzt macht er wieder einen Doppelwechsel mit Taritas und Otuali.
Für Demay und Boccaccio.
Genau, und das fand ich gut. Gute Wechsel. Und ich hätte auch Julian Boccaccio rausgenommen. Ich habe das als ein ganz schwaches Spiel empfunden von ihm, weil er eben nicht diese ordnende Hand im Mittelfeld ist, die wir brauchen. Der hat auch jetzt nicht schwächer gespielt als andere, aber hatte auch viele Fehlpässe dabei, hat nach vorne keine zündenden Ideen gehabt, wofür er da ist. Es gab keine Standards, womit man sich auszeichnen konnte. Die Ecken des VfB Oldenburg sind grundsätzlich wirklich, wirklich schwach und überdenkenswert. Also kommt ja nichts bei raus. Von daher fand ich den Wechsel gut. Er hat dann nur leider nichts gebracht, gar nichts.
Er hat nichts gebracht, weil ich finde schon, dass man eigentlich jedem Oldenburger in der zweiten Halbzeit in der Körpersprache ansah, das wird hier heute nichts. Also sie waren bemüht, sie sind gelaufen natürlich, sie waren engagiert.
Genau.
Aber ich finde, man steckte in den Köpfen und in den Knochen, weiß ich nicht.
Ja, irgendwie was.
Dass das hier heute noch was wird, ist sehr unwahrscheinlich.
Genau, und schön, dass du das unterscheidest. Also du kannst der Mannschaft nicht den Willen absprechen oder so. Und die haben auch gekämpft, als dann irgendwann das 0-3 fällt. Dann singt ja der Block, wir wollen euch kämpfen sehen. Das ist ja so ein Standard-Fußball-Lied, ist auch genau richtig. Das, was damit gemeint war, ist auch genau richtig, unterschreibe ich. Weil jetzt muss endlich mal was kommen in diesem Spiel. Aber am Kampf selber hat es ja nicht gelegen.
Ja.
Das kannst du denen nicht vorwerfen, mache ich auch nicht. Aber es ist genauso, wie du gesagt hast, irgendwas hat da mental offenkundig gefehlt. Und der Glaube war es ganz bestimmt an sich selber.
Passend dazu, bevor wir die entscheidende Situation gleich nochmal schildern, auch nochmal ein Zitat vom Trainer in dem Fall. Es gab diesmal keine offizielle PK, weil es Pokal war, deswegen haben wir keinen Mitschnitt. Aber Dario hat gesagt, die erste Halbzeit war schon nicht so super von uns. Wir hatten zwar 3 glasklare Chancen, die wir nicht genutzt hatten, aber wir waren nicht zu 100% da. Und dann kommen wir jetzt auf die Phase, über die wir gerade sprechen. Ich muss ehrlich sein, ab dem 0-1 haben wir kein Bein mehr richtig auf den Platz bekommen. Wir sind nur hinterhergelaufen. Die Jungs waren engagiert bis zum Schluss, aber wir waren irgendwie raus.
Das ist ja ungefähr 1-1 das, was wir gerade gesagt haben.
Das passte irgendwie genau da gerade rein. Ja, dann fällt das 0-3, 61. Minute. Der VfB verständlicherweise relativ weit aufgerückt Richtung Mittellinie.
Ja, wobei so dramatisch weit war es gar nicht.
Ja, so 10 Meter hinter der Mittellinie, ja, ne? 5 bis 10 Meter hinter der Mittellinie. Drochtersen ein bisschen Ping-Pong im Mittelfeld. Letztlich gewinnt Drochtersen den Ball, spielt ihn tief auf rechts. Marc Schröder versucht in der Mitte auf Abseits zu spielen, hebt den Arm, rückt da, glaube ich, einen Moment zu spät raus.
Ja, in dem Moment ist es sein Ding. Er steht zu tief, er steht hinter den beiden anderen VfB-Verteidigern, erkennt die Situation zu spät, macht trotzdem die Schritte nach vorne, um den rechten Stürmer von Drochtersen abseits zu stellen, hebt den Arm. Im Stadion sah es ein bisschen nach Abseits aus. Wir haben es uns nochmal angeschaut. Es ist kein Abseits, es ist ein perfekt getimter Pass. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, so einen Pass würden wir uns vom VfB Oldenburg öfter mal wünschen.
Der dann kommt, ne? Ja, nicht der in der Tiefe, sondern ich meine den Querpass von Hüseyin.
Ach, der nächste. Dann mach mal weiter, bitte.
Nein, genau. Der Ball kommt in die Tiefe auf die rechte Seite auf Hüseyin. Und den Querpass dann, den sehe ich mit diesem Timing, mit dieser Schärfe, genau in den Lauf seines Mitspielers, zu selten beim VfB. Ja. Denn da ist Mats Faklam häufig in der Mitte, denn da kommen Rafa Brandt, Dino Schäfer, Aurel Obongo die Wochen wieder und wieder über die Seiten durch. Sie spielen auch viele Quer- und Rückpässe und da kommen ja auch welche von an, so ist es nicht. Aber Drochtersen hat eine Situation dieser Art, der kommt einmal perfekt, der ist genau richtig von der Schärfe, sodass auch Johnny nicht rauskommen kann, in den Querpass reinlaufen kann.
Ja. Diese Folge wird präsentiert von FloraGard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.
Und Dennis Rosin muss ihn letztlich nur noch in die Ecke schieben.
Genau. Das war, auch das war ein schönes Tor von Drochtersen Assel, aber ist natürlich wirklich dann ja noch nicht der K.O.-Schlag, aber spätestens dann war natürlich wirklich die Stimmung bei allen im Keller.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Stimmung im Keller, schon irgendwo der K.O.-Schlag, dann gibt es den einen Moment, der das Spiel hätte vielleicht nochmal kippen können. 71. Minute, Elfmeter VfB und du musst schon schmunzeln.
Ja, also erstmal ist, ich finde, das war nicht ein, kein großes Foul an Fackler. Mhm. Ich glaube auch, wenn es nicht schon 3:0 für Drochtersen gestanden hätte, hätten sich die gegnerischen Spieler mehr aufgeregt beim Schiedsrichter. Die haben nur so ein bisschen lamentiert, wobei viele sehr ungläubig geguckt haben und die Hände mit dem Kopf zusammengeschlagen haben. Man kann sich das im Internet nochmal angucken. Im Stadion sah es klarer aus. Das ist jetzt keine Fehlentscheidung. Es gibt einen Kontakt, er fällt. Das ist, vielleicht ist das heute ein Elfmeter geschenkt. War aber nicht viel. Ich wollte nur den einen Satz dazu sagen. Mats Fackler arbeitet viel. Der spielt gut. Du sagst es gerade, wir haben viele Situationen, wo er da wäre, aber der Ball kommt nicht vernünftig zu ihm. Das heißt, an ihm liegt es auch nicht. Er hat seine lange Torflaute gehabt, die hat er mit Beginn des neuen Jahres komplett wieder, wieder verlassen, ist wieder aufgelöst. Er trifft wieder.
Beendet hat er die Torflaute.
Das ist das Wort, genau. Flaute beendet man. Ja, du hast recht. Also die ist vorbei. Das heißt, er schießt seine Tore und er macht aber auch sonst ganz, ganz viel fürs Spiel. Und auch diesen Elfmeter muss man nicht zwingend rausholen. Und er holt ihn raus. Und bis dahin ist ja alles toll.
Ja, das ist auch etwas, was ich übrigens hier mehrfach schon betont habe, auch in der Phase, wo Mats nicht getroffen hat. Er ist immer da. Er ist kein Stürmer, der nur am Strafraum rumsteht und auf den Ball wartet.
Genau.
Er hat auch am Samstagabend, bei seinen ersten beiden Chancen, da ist nicht viel falsch. Den ersten Rückpass nimmt er gut, der kommt scharf nach oben, ist gut gehalten. Beim zweiten, wie gesagt, bleibe ich dabei, ist Pech, dass der letztlich an den Pfosten trudelt.
Ja, und er ist halt komplett drin im Spiel. Ne?
Er ist komplett drin, er ist ein Teil.
Einbezogen ins Spiel. Ich muss immer an die letzten Jahre an den armen Markus Ziereis denken, der größtenteils einfach ein Fremdkörper in diesem Spiel war, weil das Spiel mit ihm gar nichts zu tun hatte. Das ist bei Fackler komplett anders. Auch in den Wochen, du sagst es, wo er nicht getroffen hat, ist er Teil des Spiels, Anspielstation, wichtig für die Mannschaft. So, und dann nimmt er sich den Ball, voller Selbstvertrauen.
Ja.
Ja, das ist jetzt mal dein Thema.
Und dann gibt es ein Phänomen.
Ich habe keine Lust darauf, du machst es jetzt mal.
Dann gibt es ein Phänomen beim VfB Oldenburg, das irgendwie bedeutet, sobald ich mir den Ball auf den Elfmeterpunkt lege, ist selbst bei Spielern, die voller Selbstvertrauen stecken, dieses plötzlich weg. Weil der Elfmeter ist wirklich sehr, sehr schwach geschossen. Er ist nicht mal halb hoch, er ist so ein bisschen halb flach auf die halbrechte Seite, wenn überhaupt halb rechts, fast so ein bisschen zentral. Patrick Siefkes, der Name fällt ja häufiger heute, hält den. Ich glaube, es gab noch einen Abpraller, der dann übers Tor geht von Willem, der aber schwierig war.
Naja.
Ja, faktisch ein ganz schwach geschossener Elfmeter.
Genau, auch da, wenn er den Torwart verlädt, sagen alle ja wunderbar Tor, aber das, also entweder wollte er ihn in die Mitte schießen, dann war er ganz schlecht geschossen, oder er wollte ihn nach rechts schießen, dann war er auch ganz schlecht geschossen. Es ist einfach, nein, ach, ja, sag du's, ich möchte nicht darüber reden.
Henning weiß schon, worauf ich hier hinaus will. Wir müssen, ich kriege da ein Schmunzeln einfach nicht raus. Wir müssen über diese Elfmeter-Thematik im Pokal beim VfB Oldenburg sprechen. Wir haben recherchiert, Henning. Der VfB hat die letzten 8 Elfmeter im Landespokal allesamt verschossen, ohne einen einzigen Elfmeter zwischendurch zu verwandeln. Kleiner Rückblick, vor 2 Jahren Halbfinale Blau-Weiß-Lohne auswärts, 0:0 nach 90 Minuten. Damals gab es noch nicht die Verlängerung, die es inzwischen gibt. Direktes Elfmeterschießen. Es scheiterten Patrick Möschel, Marc Schröder, Kamer Krasniqi und der gerade genannte Markus Ziereis. 4 Elfmeter, alle nicht drin. Wallone auch 2 verschoss, ging es am Ende 0:2 aus. Letzte Saison, spektakuläres 3:3 nach dann 120 Minuten, weil die Verlängerung eingeführt wurde gegen Kickers Emden. Ja.
Ja, sag es.
Mit Onken, den Ex-VfB, auch noch im Tor von Kickers, der seinen großen, großen Abend hatte. Auch da scheiterte Marc Schröder. Es scheiterte Julian Boccaccio und auch da scheiterte Markus Ziereis. Da waren es 3 verschossene Elfmeter. Damit sind wir bei 7. Dann gab es in dieser Saison das Viertelfinale gegen Meppen, der 3-2-Sieg nach Verlängerung, ohne dass ein Elfmeter geschossen werden musste. Und jetzt das Halbfinale mit dem 8. verschossenen Elfmeter in Folge von Mats Wacklam. Und wir haben ein wenig recherchiert, Henning. Also der Bundesliga-Rekord. Man kann das natürlich nicht auf alle Wettbewerbe projizieren, weil das so schnell und so einfach nicht im Internet auffindbar war. Aber den Bundesliga-Rekord für die meisten verschossenen Elfmeter in Serie hält Borussia Dortmund aus den Jahren 63 bis 65 mit 7 verschossenen Elfmetern in Folge. Der VfB hat es geschafft, 60 Jahre später das noch zu toppen, zumindest im Pokal.
Ja, was machen wir jetzt? Also anstoßen würde ich nicht gerne darauf, auf diesen Rekord. Ja. Ja, es ist deprimierend. Und was sollst du machen? Also Elfmeterschießen kann man üben, die Abläufe. Ich finde, das kann man auch in jedem Training machen, dass du 2, 3, 4 Elfmeter schießt, damit du eine Sicherheit hast und so.
Was Sarah übrigens vor dem Spiel zu mir gesagt hat, dass das gemacht wird.
Aha, siehst du?
Jetzt also. nicht speziell auf ein Pokalspiel bezogen, sondern regelmäßig.
Ja, siehst du, also da können wir schon mal dem Trainerteam nichts vorwerfen. Aber du kannst einfach die Situation im Spiel, in einem Pokalspiel, die kannst du nicht nachahmen im Training. Das hat was mit mentaler Stärke zu tun. Da brauchst du vielleicht einen Mentaltrainer, so wie es die Bundesligisten haben. Das wäre vielleicht Borussia Dortmund in den 60er Jahren auch zugute gekommen. Dann wäre es vielleicht zu diesem alten Rekord gar nicht gekommen mit den 7 Elfmetern. Aber ja, was sollst du machen? Also einer wie Wacklam schießt die normalerweise rein, macht er jetzt nicht. Ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß nur, dass es deprimierend ist und man sackt jedes Mal in sich zusammen. Und man hat ja schon als Zuschauer schon Angst, wenn die den Ball auf den Punkt legen. Ist ja auch nicht so, dass man sagt, das ist eine Riesenchance, weil der VfB und Elfmeter der letzten 3 Jahre ist natürlich echt eine Geschichte für sich.
Ja, denn da hinzu kommt, gibt es zwar in der Liga auch hin und wieder immer mal ein Tor, wie letzte Woche gegen Phoenix Lübeck vom Elfmeterpunkt, aber wir erinnern uns 3 Wochen zurück, auch da wurde in der 90. Minute von Julian Boccaccio ein möglicher Sieg vom Elfmeterpunkt in der 90. Minute verschossen. Auch Mats Wacklam hat in der Hinrunde schon gegen Hannover 96 2-1 Elfmeter verschossen. Ich erinnere mich an einen Elfmeter aus der Vorsaison von Drilon Demai in der 90. Minute gegen den SSV Jeddelo, der über das Tor ging. Also es ist eine Never-Ending-Story.
Ja, also wir haben es jetzt nicht gezählt, aber jetzt, wo du das alles nochmal aufzählst, es hat zwischendrin dann die Saison davor auch andere Elfmeter gegeben, die
klar,
wir getroffen haben.
In der Liga gab es getroffene Elfmeter.
Beim Bremer SV und so.
Fällt mir von allen genannten auch.
Genau, du hast völlig recht. Nur ich denke gerade, wenn man dann mal beginnend von diesem Lohne-Elfmeterschießen 4 Elfmeter, 0 Tore bis heute durchgeht, haben wir wahrscheinlich eine Quote von 50% oder noch weniger, was Elfmeter angeht. Weniger wahrscheinlich.
Nein, weniger. Ja. Also ich denke, jetzt so aus dem Kopf, ich war die Jahre ja dabei, würde ich in Pflichtspielen wahrscheinlich so 4, 5 getroffene Elfmeter in der Zeit sehen. So habe ich zumindest so im Kopf. Okay. Und ja, wenn wir jetzt die 8 im Pokal nehmen, wir Drilon gegen Jeddelo, Mats in Hannover, mehr als 10 auf jeden Fall.
Es ist ganz, ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Gut, der Elfmeter war nicht drin, dann wäre der VfB nochmal ins Spiel gekommen. Aber es hat auch nicht insgesamt an der Chancenverwertung nur liegt es auch nicht nur an den Elfmetern.
Nein.
Sondern es sind einfach spielerisch-taktische Gründe.
Stand ja auch schon 0-3. Mats war reichlich zerknirscht nach dem Schluss. Wilf hat gesagt, dass natürlich, ja, sehr ärgerlich letztlich, und da hat er recht, hat es nicht am verschossenen Elfmeter gelegen.
Genau, und ich glaube trotzdem, da waren ja noch 20 Minuten Zeit plus Nachspielzeit. Heutzutage gibt es ja immer 1000 Minuten Nachspielzeit. Wenn der Ball reingegangen wäre, dann wäre nochmal eine andere Stimmung im Stadion gewesen. Dann hätten die Spieler von der Mentalität vielleicht nochmal die Köpfe hochgekriegt. Also Drochtersen hat die Tore richtig toll rausgespielt. Drochtersen stand gut. Drochtersen ist die zweitbeste Mannschaft dieser Liga, zu Recht auch. Aber die waren jetzt auch keine Übermannschaft. Also die hättest du ja locker noch, ich meine wirklich, die hättest du als VfB Oldenburg locker noch knacken können. Also den Ausgleich hätten wir noch schaffen können, auf jeden Fall. Und dann ist das natürlich besonders ärgerlich, so weit vor Schlusspfiff so eine Riesenchance zu vergeben.
Also locker noch knacken sehe ich nicht unbedingt, würde ich dir widersprechen, aber
mach das.
Geb dir recht, da wäre natürlich nochmal ein Ruck gegangen und da hätte man mit einer, naja, jetzt erst recht, was soll man noch verlieren, Haltung bei 1-3, 20 Minuten komplett nach vorne spielen können und dann wäre auf jeden Fall noch was gegangen, denn selbst nach dem 1-3 von Vicky Taritas in der 89. Minute, natürlich eigentlich viel zu spät, gab es, glaube ich, 6 Minuten Nachspielzeit. Es gab noch eine Chance auf 2-3, glaube ich, eine kleine. Also selbst da hätte noch so ein sportliches Wunder irgendwie gelingen können. Und wenn man 20 Minuten gehabt hätte, wer weiß.
Ich glaube das auf jeden Fall. Ich habe auch nach dem 1-3 noch gedacht, okay, wir kriegen jetzt bestimmt noch insgesamt 7, 8 Minuten Zeit. Wenn du dann die nächsten 2, 3 Minuten den Anschlusstreffer machst, Das wäre schon möglich gewesen. Also so eine Übermacht ist Tochtersen jetzt auch nicht gewesen, obwohl sie die klar bessere Mannschaft waren und deutlich zurecht gewonnen haben.
Ja, das waren sie definitiv defensiv sehr stabil auch insgesamt. Ja, wieder keine 211.000 Euro DFB-Pokalprämie in der ersten Runde. Ich meine, die hätte es ohnehin erst mit einem Finalsieg gegeben. Wieder kein mögliches großes Los, kein mögliches großes Spiel in Oldenburg.
Ja.
Wir sprechen nächste Saison wieder, wenn es im Pokal weitergeht.
Also ich habe es vor zwei Wochen schon gesagt, der VfB hat diesen Landespokal noch nie gewonnen, in seiner Historie noch nie gewonnen. Ich würde einfach gerne mal ins Finale kommen. Mir ist auch dieser Landespokal was wert. Ich möchte einfach diesen Pokal gerne mal haben. Ja, alleine das wäre schon was wert. Dann ist natürlich alles, was du sagst, DFB-Pokal, Aufmerksamkeit, Prestige, richtig wichtig, auch was Sponsorenakquise angeht und so weiter und so fort, was Identifikation mit dem Verein schafft, dann gehen die ersten Sechsjährigen mit ihren Eltern zum ersten Mal ins Stadion und so weiter und so fort.
Auch Spielertransfers, wenn du sagen kannst, wir haben erste Runde den und den gezogen.
Absolut, und diese ominösen 200.000 Euro, von denen du sprichst, das ist natürlich für den Kader eines Regionalligisten, ob du 200.000 Euro hast oder nicht, ist das ein Quantensprung.
Ja.
Ja, also das nicht zu haben, ja gut, und während ich es ausspreche, denke ich auch, vielleicht haben die Spieler das dann auch alles auf den Schultern, was daran hängt. Und trotzdem musst du das Spiel anders spielen und besser gestalten.
Ja, definitiv. Henning, auf ein Schwerfeld, wir haken den Pokal ab für diese Saison. Finale spielt die SV Drochtersen Assel entweder gegen den SSV Jeddelo oder den TSV Havelse. Die spielen am 15. April gegeneinander.
Ja, alles Gute.
Henning, wo wir gerade Jeddelo hören. Komm, Seitenblick.
Okay, aber danach kommen wir auch nochmal wieder zum Spielerischen vom VfB. Aber sag mal,
selbstverständlich. Jeddelo. Björn Lindemann wechselt als Trainer zu Kickers Emden.
So, kam jetzt ja nicht mehr ganz überraschend.
Einmal kurz deine Expertise, deine Meinung, so von außen betrachtet.
Das ist für mich der logische Schritt.
Ja, ist das für dich der logische
Schritt? Das ist für mich der logische Schritt, wenn ein Trainer so offensiv sagt, über so lange Zeit, jetzt ist es auch langsam mal gut, wir haben hier gute Arbeit geleistet, aber Jeddelo ist jetzt auch mal ums Ende der Fahnenstange erreicht und jetzt kommt der nächste Schritt, dann ist das der nächste Schritt. Kickers Emden hat natürlich auch seine Sorgen, die Ausgliederung gelingt nicht. Herr Rieselmann spricht seit Monaten von kleineren Brötchen, die jetzt gebacken werden sollen.
Hat aber in dem Zuge ja gesagt, wir stellen auf Profitum um im Sommer.
Ja, genau. Also in Emden finde ich es alles etwas dubios. Ich weiß auch nicht, also ich will da auch nichts rein interpretieren, aber ich kenne auch Herrn Rieselmann überhaupt nicht. Aber solche Geschichten haben wir schon oft erlebt, dass jemand über einige Jahre in einen Verein investiert und neue Sachen aufbauen möchte. Und wenn es aber über Jahre dann nicht funktioniert, dass er dann irgendwann sagt, okay, ich habe keine Lust mehr. Vielleicht ist das in ein, zwei Jahren in Emden auch so. Und dennoch ist ja diese Trainer Jeddelo und Kickers Emden sucht Geschichte, nichts Neues. Und das finde ich folgerichtig, finde ich auch in Ordnung.
Ja, folgerichtig finde ich spannend. Also ich verstehe dich schon, aber rein faktisch wechselt er vom Tabellendritten zum Tabellenelfen.
Ja gut, aber das weißt du ja selber. Also in Jeddelo spielt eine großartige Saison, ja. Aber er hat ja recht damit, wenn er sagt,
Der Peak ist erreicht.
Mehr geht nicht. Ja. Mehr geht nicht. Also sobald das Stadion in Oldenburg steht, ja, und du wirklich eine Option hast zu sagen, du könntest deine Heimspiele hier vor Ort austragen als SSV Jeddelo 2, wenn du dann mit genug Zuschauern die Stadionmiete bezahlen kannst, nochmal eine andere Frage. Aber dann hättest du ja irgendeine Aussicht, nochmal höher zu gestalten. Aber der SSV Jeddelo 2 am Kanal kann von seiner Struktur her, von seinem Umfeld her nicht höher spielen als in der Spitzengruppe der Regionalliga Nord. Und wenn du ein Trainer bist, ich meine, der Mann ist ja so alt wie wir, glaube ich, Anfang 40.
42, glaube ich, ja.
So, der will jetzt nach oben, der will jetzt was erreichen. Und ja, in Emden sind die Ansprüche zumindest ganz, ganz andere. Emden, also das ist ja noch nicht 100 Jahre her, dass Emden mit viel Geld gepampert dritte Liga gespielt hat, kurz vorm Aufstieg in die zweite Liga war. Und da will man natürlich wieder hin. Und deswegen finde ich, ja, ist das der folgerichtige Schritt aus der Sicht des Trainers.
Kickers kann sich auf jeden Fall sportlich auf einen Trainer freuen, der in dieser Saison herausragende Arbeit in Jeddelo geleistet hat. Und dann schauen wir mal, wie das da klappt. Kickers übrigens Ende April, 26. April ja auch noch das Auswärtsspiel des VfB. Henning, bevor wir zum Spielerischen nochmal kommen und zum kleinen Blick auf Freitag, auf das Auswärtsspiel bei der Überraschung SV Drochtersen Assel. Machen wir noch mal einen kurzen Werbeblock für unseren Talk. Nächste Woche ist es soweit, nächsten Montag, 13. April, sprechen wir abends live hier im Verlagsgebäude der Nordwestzeitung an der Wilhelmshavener Heerstraße mit Trainer Dario Fossi und dem sportlichen Leiter und Geschäftsführer Sebastian Schachten über das Thema Aufstieg, in Klammern, das wird schwierig, Ausrichtung und Ambitionen. Wir können natürlich ganz viel darüber sprechen. Was sind die Pläne für die nächste Saison? Wie will man sich ausrichten? Wird es einen größeren Umbruch im Kader geben? Was sind die Herausforderungen ansonsten, die es innerhalb des Vereins gibt? Dazu laden wir euch recht herzlich ein. Es gibt noch Tickets, es sind schon einige auch weg, gute Nachrichten, es ist schon relativ voll. Aber es gibt weiterhin Tickets im Vorverkauf. Die könnt ihr als Abonnenten der Nordwestzeitung für 9,90 Euro kaufen. Normalpreis ist 14,90 Euro. Es gilt die freie Sitzplatzwahl. Zudem gibt es ein Willkommensgetränk. Und die Tickets gibt es unter ol.de/nordwestkurve. Den Link dazu hinterlegen wir euch auch nochmal in den Shownotes. Kommt vorbei, das wird ein bunter, interessanter Abend über den VfB.
Auf jeden Fall, ich bin da.
Ach schön, das erleichtert mich, dass du da bist, weil ich brauche dich.
Ah schön, das klingt gut.
Henning, komm, du hast die Brücke gerade nochmal geschlagen. Die Spielweise des VfB.
Ja.
Ist sie zu starr und ausrechenbar für den Gegner geworden?
Offenkundig. Ich finde schon, sie ist eindimensional. Es ist, also, man sieht, was das Trainerteam vorhat taktisch. Das Spiel über die Außen offensiv. Ich bin auch ein Fan davon. Es gelingt zu selten in letzter Zeit und wir haben dann wenig Alternativen, andere Dinge zu machen. Das ist das eine. Ich bleibe dabei, dass es vielleicht mit daran liegt, dass Raphael Brandt ständig auf rechts spielen muss, soll und nicht links seine Stärken ausspielen kann. Und vor allem, das sagen wir aber auch schon seit einem Jahr, fehlt irgendwie die ordnende Hand im Mittelfeld. Das ist jemand wie Boccaccio, ist das nicht? Wir haben auch keinen Sechser, der das in die Hand nimmt. Ja, da fehlt irgendwie eine zentrale Figur, nicht nur vom Standing her, wenn es schlecht läuft, sondern auch als Ballverteiler. So, du wolltest.
Nee, ich wollte nur einhaken. Ich finde schon, dass der VfB mit Willem Hofrogge einen der Spieler der Saison auf dieser Position hat.
Sagtest du ja schon.
Er ist eben ein anderer Spielertyp. Er ist mehr so der Box-to-Box-Spieler, wie man so schön sagt. Sehr laufstark, sowohl hinten als auch vorne immer dabei. Er ist nicht so der Stratege und ich glaube, der ist der, der dir fehlt, ne?
Absolut, ja, der fehlt mir. Und der fehlt der Mannschaft auch ganz offenkundig. Also wir sind sehr viel auf mannschaftliche Geschlossenheit angewiesen. Wenn alles läuft, dann läuft auch bei allen. Wir sind viel auf so helle Momente von Julian Boccaccio angewiesen, die ja auch regelmäßig kommen, der ja toller Fußballer ist, tolle Sachen macht, hat jetzt eine schwache Halbzeit gegen Dortmund gespielt, geschenkt. Aber das ist nichts, worauf man sich verlassen kann. Und das fehlt, ja, das ist für mich... Ich sage immer ordnende Hand, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber einer, der da die Fäden in der Hand hat, finde ich von Woche zu Woche fällt mir das mehr auf, wie deutlich das ist. Du hattest mich im Winter gefragt, ich habe ja oft davon gesprochen, wenn ich mir einen wünschen dürfte, dann würde ich im Mittelfeld gerne einen haben und dann hattest du mich kurz vor Weihnachten gefragt, wenn es nur ein Neuzugang wird, ist es dann der Mittelfeldspieler oder der Stürmer? Das war die Phase, wo Mats Wagner nicht getroffen hat, da habe ich gesagt, okay, wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich den Stürmer, aber wir haben gute Stürmer und wir brauchen im Mittelfeld einen, also ja.
Eine bekannte Kommentatorenstimme in Deutschland sagt immer, der Spiritus Rector auf der Sekt, wenn das einer im Griff hat.
Ja, dann brauchen wir den Spiritus Rector. Genau, aber es sind ja unterschiedliche Baustellen. Ja, es sind unterschiedliche Baustellen. Ich spiele auch gerne mal mit zwei Stürmern, habe ich hier am Tisch schon oft gesagt. Das haben wir manchmal, wenn Moses dann mit eingewechselt wird, dann verändert sich es ein bisschen. Aber die Grundstruktur des Spiels ändert sich nicht. Dann ist es der Spiritus Rector, von dem du sprichst. Und ich finde, wir müssen die letzten Wochen und Monate auch über das alte Prunkstück, die Verteidigung, sprechen. Denn wir kriegen Tore en masse. Die meisten sind hergeschenkt. Ich finde, dass auch in diesem Spiel wieder Leon Deichmann und Marc Schröder beteiligt sind an Gegentoren. Offenkundig läuft es zumindest nicht mehr so, wie es letztes Jahr noch gelaufen ist. Und das ist ja auch nicht dramatisch, aber das sind Dinge, die man ansprechen muss. Und vielleicht muss man doch zwischendurch mal was ändern.
Es sind halt Dinge, wir sprechen auf dem Niveau, man möchte gerne Meister werden.
Ja, natürlich. Ich hoffe, das ist auch immer so beim VfB Oldenburg, genau, dass das unser Niveau ist.
Und dementsprechend, wenn man jetzt in die Statistik guckt, einfach auch mal auf die Zahlen guckt, sind es, glaube ich, in der Liga waren es 2 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen in den letzten 7 Spielen. Jetzt nehmen wir den Pokal dazu, dann sind es 2 Siege aus den letzten 8 Spielen. Dann sind es die vielen vergebenen Torchancen, über die wir hier häufig gesprochen haben.
Ja.
Und aber da mit so ein bisschen reinfließend und immer weiter, ja, stärker werdend, sind es dann halt auch wirklich die Fehler im Spielaufbau, die Fehler im Passspiel, die irgendwo sich jetzt doch häufen.
Das ist so. Und wir haben nicht mehr so die Unterschiedsspieler im Augenblick dabei. Also genau. Wir haben schon gute genannt. Faklam, Brandt haben ein gutes Spiel gemacht. Ich fand jetzt gegen Dortmund hat Anu Bodem ein sehr schwaches Spiel gemacht. Der war vor seiner Verletzung im Herbst ja der Spieler eigentlich in der Mannschaft. Einer der allerbesten Top-Neuzugang. Weiß nicht, ob das jetzt noch seiner Verletzung und seiner ja, mangelnden Spielpraxis geschuldet ist, aber hat für mich ein sehr schwaches Spiel gemacht. Und wenn es insgesamt nicht so rund läuft, dann fehlen dir natürlich umso mehr die Einzelnen, die es irgendwie rausreißen.
Es fehlen die genialen Momente von Julian, die es zuhauf gab. Es fehlen die starken Einzelaktionen von Orell. Wir haben hier vor 2 Wochen darüber gesprochen, wie lang schon sein letztes Tor zurückliegt. Ich finde, Rafa und Mats Faklam liefern immer wieder zwischendurch. Die sind können auch effektiver sein, aber die beiden sind da.
Absolut.
Aber danach wird es auch Drilon, der Muster an Einsatz, immer dabei, gute Momente, aber auch die sind zurzeit weniger geworden.
Ja.
Und dann macht sich das halt irgendwann bemerkbar, ne?
Absolut. Und wenn es jetzt die ganze Saison so laufen würde und wir wären am Ende Vierter, Fünfter, dann hätte ich auch niemand was gesagt, ja. Weil der VfB gehörte nicht zu den Top-Favoriten. Wenn du am Ende, immer aus Sicht des vergangenen Sommers, als Vierter einläufst, dann musst du sagen, war das eine gute Saison, können wir mit arbeiten. Aber die Mannschaft hat ja eben letztes Jahr gezeigt, was sie alles kann. Dass sie da nicht mehr hinkommt, das ist so schade. Und auch jetzt, ich glaube, die Mannschaft spielt das vernünftig zu Ende, die Saison. Wir werden mal gucken, wann Meppen dann Meister ist und ob Drochtersen auch irgendwann noch ein bisschen abreißen lässt. Also Zweiter, Dritter werden, nehme ich an. Im Augenblick nach dem Osterwochenende ist das Gefühl eher so bei Platz 3, bei mir zumindest.
Weil Stand doch, jetzt ist es übrigens Platz 4, weil Jedlo ein Punkt vorbeigezogen ist, aber 2 Spiele mehr auch auf dem Konto.
Genau, noch 2 Spiele mehr. Ja genau, also die Stimmung ist jetzt natürlich gerade mies, bei mir auch, aber lass mal noch, heute ist Dienstagvormittag, lass mal noch ein paar Tage vergehen, dann ist vielleicht schon wieder anders. Aber ja,
das die Stimmung sollte zumindest bei den Spielern bis Freitagabend wieder hochgefahren sein. Da steht das nächste Ligaspiel auf dem Programm, 19:30 Uhr, eben bei der SV Drochtersen Assel. Da könnte schon, naja, zumindest eine kleine Tendenz danach ersichtlich sein, ob es der 2. oder der 3. Platz wird oder ob der allerletzte Strohhalm nochmal ergriffen wird.
Gut, dass du sagst, die Meisterschaft ist noch möglich.
Ja, ja, es sind 15 Punkte auf den SV Meppen, das klingt brutal. Sind aber 3 Nachholspiele, also theoretisch sind es weiterhin 6 Punkte.
Der VfB muss alles gewinnen. Und wenn nachdem Drochtersen jetzt am Freitag gegen den VfB verliert, müssen sie noch so motiviert sein, das Topspiel gegen Meppen zu gewinnen. Ja, also ist natürlich jetzt, die Chance ist natürlich jetzt wirklich gering. Und aber sie ist noch da und solange sie da ist, muss man alles versuchen. Und ich denke auch, also der VfB fährt jetzt eigentlich komplett ohne Druck Freitagabend nach Drochtersen. Den Druck hat Drochtersen. In der Geschichte war es oft so, dass der VfB wichtige Spiele verloren hat und danach wieder in der Spur war und dann befreit aufspielen konnte und Spiele gewonnen hat. Deswegen erwarte ich jetzt nicht, dass es da am Freitag die nächste Niederlage gibt, sondern bin da eigentlich ganz hoffnungsfroh. Die Frage ist, was es dann halt noch hilft, ne?
Das ist in der Tat die entscheidende Frage. Wir gucken uns das an, Freitagabend. Über den Gegner brauchen wir jetzt hier heute nicht so viel sprechen, den haben wir gerade gesehen.
Den kennen wir jetzt. Wir wissen jetzt auch, dass er nicht nur mit langen Bällen und Standards zu Toren kommen kann, sondern auch hoch anlaufen kann.
Das könnte allerdings am Freitag, wenn ich Dario zugehört habe, nach dem Spiel wieder eine größere Rolle spielen. Der Platz, aber also da bin ich wirklich außen vor, der Platz soll sehr in einem sehr schlechten Zustand sein in Drochtersen.
Okay.
Das heißt, da könnten viele Zweikämpfe, viele hohe, lange Bälle auf die Mannschaft warten, mehr als im Marschwegstadion.
Okay, und ich bin einfach auch auf die Aufstellung gespannt am Freitag. Also was Dario jetzt aus diesem Spiel macht. Ja.
Ja.
Ob er jetzt nicht wirklich mal sagt, ich wechsle jetzt mal 4-mal oder so.
Wo würdest du denn wechseln?
Ja, ich habe einfach so einen Namen im Kopf, ob Vincent Hagen zum Beispiel mal spielen darf, der eine wirklich solide, gute Vorbereitung wieder gemacht hat.
Ja.
Ja, ich würde halt mir überlegen, die Frage bei jedem Spiel, brauche ich im Mittelfeld die Arbeiter oder brauche ich im Mittelfeld Julia Boccaccio? Das ist ja für mich eine zentrale Frage.
Otto ist relativ außen vor zur Zeit.
Nick Otto, genau, hat aber vor 2 Wochen wieder als Innenverteidiger angefangen.
Genau, weil Marc Schröder einmal verletzt ausgefallen
genau,
war.
Genau, ja. Wäre absolut eine Alternative, sowohl auf der 6 als auch in der Innenverteidigung, eher noch in der Innenverteidigung. Also Anu Bodum hat sich nicht angeboten.
Was denn mit Anu Adam? Der kann doch nach so langer Zeit vielleicht auch mal beginnen.
Wäre eine Möglichkeit. Ich fand ihn die letzten Spiele, wo er reingekommen ist, hat man ihm körperlich noch angemerkt, ja, von den Abläufen her, dass er wirklich lange raus war. Ne?
Ja.
Aber klar, der haut sich rein, ist immer ein Gewinn. Muss man überlegen. Ich kann das nur immer wieder sagen, ich würde auch gerne einfach mal ein Spiel von Anfang an mit 2 Stürmern spielen.
Mit Moses dann und Mats,
ja,
oder?
Auf, ja, jeden Fall, ja, ja. Genau. Also es gibt
ich meine, why not?
Es gibt ja der Möglichkeit,
gibt viele, nicht mehr viel zu verlieren.
Eben. Und wenn Drochtersen uns überraschen kann, können wir die auch überraschen. Also feuerfrei.
Cool. Für euch noch den kurzen Überblick. Freitagabend also Drochtersen und dann wartet auch eine englische Woche auf den VfB. Die Woche darauf mittwochabends Nachholspiel bei Altona 93 und dann sonntags Heimspiel. Nee, auch Auswärtsspiel. Nee, Heimspiel, ne? Heimspiel. Das Heimspiel, das Hinspiel war auswärts. Ja, Heimspiel gegen den FC St. Pauli 2. Ja, Henning. Ich glaube, das war's für heute. Ja. Wir sind schwer reingekommen.
Ja, zu Recht.
Weil ich glaube, der Frust war schon da am Wochenende.
Ja.
Aber, wie sagte noch ein großer Fußballtorwart, weiter, immer weiter.
Ja, der sagte noch viele andere gute Sachen, die wir hier nicht zitieren. Aber es gibt immer Zeichen der Hoffnung. Während wir gerade reden und ich nach draußen schaue, lief gerade ein Hase über den Parkplatz der NBZ als österliche Botschaft, zum Ende vielleicht auch versöhnlich. Und wir wissen, dass egal wie dunkel es aussieht, dass es am Ende immer wieder hell werden kann. Und das lässt uns doch in die letzten Wochen in der Liga gut hineingehen.
Das sind wunderbare Schlussworte. Wir sehen oder hören uns nächste Woche. Da ist der Live-Podcast bei uns im Haus. Kommt vorbei, kauft noch die letzten Tickets. Wird ein schöner, bunter Abend und es gibt jede Menge zu besprechen, denn wir sprechen mindestens mal über die Zukunftsaussichten, über die anstehende wahrscheinliche Vertragsverlängerung vom Trainer Dario Fossi und was Sebastian Schachten so plant mit dem Kader für die neue Saison. Also kommt her, wir bedanken uns jetzt schon mal und wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin, ciao.
Schöne Woche, bleibt uns gewogen, bleibt der Mannschaft gewogen und es wird auch wieder besser.
Diese Folge wird präsentiert von FloraGard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.